Ja, ich bin heute ein bisschen nervös. Das liegt daran, dass es so ein paar Dinge gibt, die mich einfach nervös machen können. Eins ist, du bist auf einer langen Autobahnfahrt und an deinem Auto leuchtet ein Lämpchen auf, was du noch nie vorher gesehen hast. Das zweite ist eine Fehlermeldung beim Computer, wo du keine Ahnung hast, was sie bedeuten kann. Und das dritte ist, wenn ich neulich schon mal über einen Text gepredigt habe und das eigentlich fand, dass ich echt gute Ideen hatte und dann auf einmal nochmal über diesen Text predigen muss. Und letztes Jahr habe ich genau über diesen Predigttext gepredigt. Und ja, ich meine, manchmal finde ich eine Predigt selber gut. Und die fand ich gut. Und als ich jetzt sah, schon wieder dieser Text, habe ich gedacht, oh nein, was soll ich jetzt machen, ey? Ich kann ja nicht das vom letzten Mal machen. Da bin ich also echt ganz schön hinhergeeiert und bin nervös. Okay, aber der Text an sich ist eigentlich schon ein wirklich klasse, starker Text. Viele von euch kennen ihn vielleicht auch und die ihn nicht kennen, er ist sehr eingängig. Er steht im Matthäusevangelium in der berühmten Bergpredigt. Und da sagt Jesus zu den Zuhörenden, vielleicht auch mehr zu den Jüngern als zu den anderen: Ihr seid das Salz der Erde. Ja, ah, ich habe gerade Schreck gekriegt. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dazu möchte ich euch 3,5 Gedanken geben. Wobei der halbe vielleicht ein bisschen länger ist als der erste, aber das ist immer schwierig mit dem Nummerieren. Der erste Gedanke, den ich habe dazu ist, es gibt keinen Salzersatzstoff. Also es ist ja so, dass es unter Umständen einem passieren kann, dass man sich salzlos oder salzarm ernähren soll, zum Beispiel bei Bluthochdruck. Das ist mir jetzt ganz neu gekommen, dass ich es auch mal machen könnte. Aber ich habe da mal im Internet nachgeguckt und festgestellt, also für Natriumchlorid, für den Geschmack davon, gibt es anscheinend keinen richtigen Ersatz. Es gibt also ganz komische Salzgemische, die alle ganz komplizierte chemische Namen haben, aber die scheinen anscheinend nicht so richtig zu schmecken, sodass es verschiedene Homepages gesehen habe, wo es Leute gibt, die sagen, wenn du das und das kochst, dann ist dieser Salzersatzstoff besser. Wenn du das und das kochst, ist jener Salzersatzstoff besser, um sozusagen dem Ganzen wenigstens so einigermaßen das Gefühl zu geben, dass da Salz drin ist. Das heißt also, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann gibt es für Gott sozusagen keinen Plan B. Wir sind das Salz der Erde. Es gibt keinen Plan B. Wir können nicht unseren Dackel Waldi vorschicken und sagen, pass auf, geh du mal vor, sei du mal Salz der Erde. Ich habe gerade keine Zeit, Sportschau läuft oder so. Es gibt niemanden, der uns ersetzen kann. Es gibt niemanden, der euch ersetzen kann. Wir Einzelne, jeder Einzelne von uns ist Plan A von Gott. Und in vielen Bereichen unseres Lebens sind wir so unwichtig, dass du runterdeklinieren kannst bis zum letzten Buchstaben Z, was es noch an Alternativen gibt, wenn deine Firma dich nicht mehr hat. Aber für Gott sind wir Plan A. Es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Ersatz für uns. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann macht er damit deutlich, da gibt es keinen Ersatz für. Salz ist einfach nur Salz, das echte Salz. Darum geht's. Und es gibt keinen Ersatz dafür. Das ist mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke, Matthäus fasst da 2 Bilder zusammen, direkt hintereinander, nämlich Salz der Erde und Licht der Welt. Und das geht locker runter, wenn man das so liest. Aber die Frage ist, was haben eigentlich Salz und Licht miteinander gemeinsam? Während das eine ja eindeutig Masse besitzt, während bei Licht kann man sich immer hin und her streiten, ob es Masse oder Welle, also Teilchen oder Welle ist. Und da ist mir folgender Gedanke gekommen. In unserer heutigen Zeit, anders als damals, da war die Rolle von Salz nochmal anders. In unserer heutigen Zeit ist Salz ein leicht und billig verfügbares Gewürz. Das heißt, niemand setzt sich an einen Küchentisch und sagt, boah, jetzt habe ich mal Lust auf einen richtigen Teller Salz. Sondern das Eigentliche ist das Essen. Aber damit das Essen zur Geltung kommt, damit das Essen sein Potenzial entfalten kann, damit es für uns mit Genuss genießbar ist, gehört bei ganz, ganz vielen Sachen eine Prise Salz dazu. Wer macht in den Kaffee eine Prise Salz? Also die, die noch analogen Kaffee machen mit Kaffeemaschine und nicht so mit diesen Pads. Du, okay? Ne? Also in Grießbrei, habe ich festgestellt, ist so eine ganz, ganz kleine Prise Salz auch ganz wichtig und im Pudding. Wenn man so Pudding, fertig Puddingpulver probiert, das schmeckt auch so ein bisschen salzig. Also selbst in süßen Sachen braucht es so einen ganz, ganz kleinen Titsch von Salz. So, dass man schon gar nicht merkt, dass da Salz drin ist. Nur man würde irgendwie, wenn es nicht drin ist, das Gefühl haben, ja, irgendwie schmeckt es lapschig, da fehlt was. Aber man würde vielleicht nicht auf die Idee kommen, ha, da muss eine Prise Salz rein. Weil eigentlich wollen wir ja Pudding, Grießbrei essen oder Kaffee trinken und nicht irgendwie eine Salzbrühe. Das heißt, ein Gewürz ist nicht um des Essens des Gewürzes willen da, sondern ein Gewürz ist da, damit das Essen richtig gut schmeckt und einfach ein Genuss ist. Niemand setzt sich hin und isst Gewürze einfach so. Ich habe euch heute ein leckeres Mahl bereitet. Wir haben ein Häufchen Salz, wir haben da ein paar Pfefferkörner, wir haben ein paar Rosmarinschoten. Dann darf einer gerne eine Vanilleschote auslutschen. Ne? Ganz viele von diesen Gewürzen sind noch nicht mal so genießbar. Pur. Nur das Gewürz. Sondern nur im Zusammenhang mit dem Essen, dass sie als ein Teil in das Essen hineingetan werden, werden sie genießbar. Ich weiß das noch, ich habe als Kind total gerne Vanillezucker gegessen. So, ne, irgendwie, und das ist voll lecker oder so, ne? Kannst da überall reintun, Milch, Kakao, einfach so mal schnell, muss ich nur nicht erwischen lassen. Und dann habe ich irgendwann mal im Laden gesehen, dass es Vanilleschoten gibt, diese schwarzen Stängel. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn Vanillezucker schon so lecker schmeckt, wie lecker sind erst diese schwarzen Stängel? Und dann habe ich meine Mutter total belabert, dass sie mir so einen schwarzen Stängel kauft, da in so einem Glasröhrchen. Meine Mutter, nee, Junge, das schmeckt doch gar nichts und so. Nein, doch, das ist Vanille, ne? Und dann habe ich mir da so ein Stückchen abgeschnitten, habe das in den Mund getan, habe darauf gekaut und habe gedacht, boah, was ist das denn? Okay, Gewürz. Ein kleiner Teil, und es geht bei dem Gewürz gar nicht darum, das Gewürz zu essen, sondern das Essen zu essen. Das Gewürz gibt sich sozusagen nur in das Essen rein, wird Bestandteil des Essens und dann hat das Gewürz seinen Platz. Licht. Kann man Licht sehen? Man kann Licht nicht sehen, sondern was wir sehen, sind die Reflexionen von Licht. Wenn Lichtstrahlen durch einen Raum gehen, in dem keine Partikel sind, auf das es drauftreffen kann, würde unser Auge diesen Lichtstrahl nicht erfassen. Sondern der Lichtstrahl wird erst erfasst, wenn es auf Partikel trifft. Deswegen bei Lichtshows ist es ganz wichtig, dass da auch ein bisschen Nebelmaschinen mit reinblasen, weil dann erst siehst du sozusagen den Scheinwerferverlauf. Wenn du ganz, ganz klare Luft hättest, würdest du von diesen Scheinwerfern, von dem Verlauf der Strahlen gar nicht wirklich was sehen. Und warum wir das Licht brauchen, ist eigentlich gar nicht, weil es so schön ist, dass hier so Photonen durch die Gegend rauschen, sondern wir brauchen es, um uns zu orientieren. Und erst dann, wenn das Licht sozusagen auf Dinge trifft und so reflektiert wird, dass es auf unsere Netzhaut trifft, erst dann haben wir was von dem Licht. Die Tatsache, dass es irgendwo Photonen gibt, die durch die Gegend rauschen, hilft uns null. Sondern erst in dem Moment, wo sie auf etwas treffen und etwas anderes sozusagen erleuchten, in dem Moment macht Licht erst für uns Sinn. Beide Symboldinge, sowohl das Salz wie auch das Licht, obwohl sie stofflich sehr unterschiedlich sind, haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind wichtig nicht um ihrer selbst willen, sondern aufgrund ihrer Auswirkung auf etwas anderes. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann will er damit etwas ganz Besonderes deutlich machen. Und das möchte ich euch erklären. Ich habe, wenn ich manchmal so einkaufen gehe oder so, ich bummel total gern durch die Stadt, andere gehen durch den Wald, ich gehe lieber durch die Innenstadt, wobei nicht unbedingt Samstag mittags, das ist in Freiburg nicht so super. Und manchmal sehe ich total faszinierende Sachen, Wobei wahrscheinlich ihr werdet das nicht so faszinierend finden. Okay, aber we took all your fun and had it ourselves only because we can. Real bitches, ne? Also wir haben all euren Spaß genommen und hatten ihn für uns selber. Warum? Allein, weil wir es konnten. Okay, was ist das jetzt für eine Aussage? Wen motiviert das, diese Klamotten zu kaufen? Leute, die sich selbst im Mittelpunkt sehen und sich sagen, ich bin der Mittelpunkt der Welt und es ist vollkommen okay, wenn ich dir deinen Spaß verderbe, einfach nur, weil ich es kann. Nicht mal, weil ich nie etwas zu lachen habe, sondern einfach nur, weil ich es kann. Ich diss dich und mobb dich einfach mal, weil ich es kann. Da gibt es keinen wirklichen Grund. Ich kann es, ich bin stärker als du, ich kann es dir wegnehmen, also tue ich's. Warum nicht? Hast du ein Problem damit? Nehme ich dir noch mehr Spaß weg. Wenn so ein Werbeslogan funktioniert, dann muss es doch so sein, dass es Leute gibt, die denken, ja, das ist cool. Anderen den Spaß versauen, einfach nur mal so aus Spaß, weil man es kann. Okay, jetzt kann man sagen, ja, Frauen, ne? Aber bad feels so good. Job, hom, wild. Nee, om, wild. Oh. Aber er trägt ein Kettchen. Na gut, okay. So hart kann der gar nicht sein. Ich weiß nicht, ein Mann, der ein Kettchen trägt oder oh, egal, whatever. Ich fand diese Reklame allein schon deswegen gut als Zusammenhang, weil da haben wir einen Mann, der weniger anhat als die Frau. Das ist in Reklamen auch gar nicht so oft, oder? Meistens ist es ja so, naja, egal. Okay, was ich damit nur deutlich machen will, diese Reklame wendet sich an potenzielle Blödmänner, die dir dein Leben schwer machen können. Diese Reklame wendet sich an Leute, die sich definitiv selber wichtiger nehmen wollen als alle um sie herum. Aber in dem Text von Jesus, in dieser Sicht von Salz und Licht, geht es darum, dass Jesus sagt, wenn ihr das Salz der Erde seid, das Licht der Welt, dann dreht es sich nicht mehr um euch, sondern ihr seid sozusagen da, um eine Auswirkung zu haben. Das Salz ist dazu da, um eine Auswirkung auf das Essen zu haben, das Essen genießbar zu machen, das Essen in der damaligen Zeit haltbar zu machen. Niemand will einfach nur Salz, sondern wir wollen Salz, was etwas bewirkt, was etwas tut, was eine Auswirkung hat. Salz nur um des Salzes willen braucht keiner. Und genauso ist es mit dem Licht, Lichtstrahlen, die durch die Gegend zappen, aber von denen man nicht wirklich eine Erleuchtung kriegt, dass man sieht, wo man ist, wo man hingeht, ist kein Licht, was man braucht. Man braucht Licht, das so strahlt, dass wir was davon sehen, dass wir uns orientieren können. Und das ist das, was Jesus uns damit sagen will. Es geht in dieser Welt nicht um euch. Ihr seid das Salz der Erde. Okay, ihr seid wichtig. Ihr seid Plan A. Es gibt keinen Plan B. Aber eure Aufgabe ist nicht zu sagen, hey, ich bin das Salz der Erde. Guckt mich alle an. Ich bin so wahnsinnig super wichtig. Weil ohne mich gäbe es kein Salz in dieser Erde. Nein, Quark. Es geht darum, dass das Salz an das Essen kommt. Dass das Salz eine Wirkung entfaltet. Wenn das Salz das nicht tut, ja, dann kannst du es wegschmeißen. Ich meine, wenn das Licht nicht so leuchtet, dass du was sehen kannst davon, sondern du es unter das Bett stellst oder einen Eimer drauf machst, dann siehst du nichts davon, dann hast du auch nichts von dem Licht, dann ist das Licht auch egal. Das ist der Sinn unseres Christseins. Nicht zu sagen, hey, super, ich bin Christ, ey, oh, boah, ich bin so Christ, oh, bin ich Christ, Mann, heute schon wieder, sondern es geht darum, dass wir eine Auswirkung haben auf andere, dass sie in diese Welt hineinwirken. Wenn wir nur auf uns selbst konzentrieren und mit unserem eigenen Christsein beschäftigt sind und mit was für Probleme wir haben, was wir für Erleuchtungen wir haben, welche Bibelstellen wir schon auswendig können, welche Bibelstellen wir begriffen haben, welche Bibelstellen wir noch nicht begriffen sind, aber wahnsinnig stark dran am Arbeiten sind, dass wir sie begreifen. Ah ja, okay, das ist Drehen um uns selbst. Das braucht das Salz der Erde nicht. Das ist nicht das Licht der Welt. Das ist, wenn es rausgeht, wenn es eine Wirkung hat. Okay, jetzt kommt meine Anmerkung. Wenn ihr diesen Text lest, steht da, wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? So, das kennen jetzt vielleicht einige, die vor fast einem Jahr in diesem Gottesdienst waren, alle anderen nicht. Ich fand diese Entdeckung so cool, deswegen sage ich es ja heute nochmal, müsst ihr nochmal durch. So, ihr habt sicherlich alle Salz zu Hause. und ihr habt das sicherlich nicht gestern gekauft. Habt ihr irgendwann schon mal erlebt, dass eure Butter ranzig wird? Vielleicht. Aber habt ihr schon irgendwann mal erlebt, dass Salz nicht mehr salzig ist? Geht das? Ich meine, da wird Salz abgelagert von Meeren oder so. 100.000 Jahre unterm Berg irgendwie festgehalten. Dann kommen Leute hin, buddeln das aus, nippen dran und oh, salzig. Ich meine, kann das überhaupt sein, dass Salz nicht mehr salzig ist? Also was für ein Kram soll das, wenn Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt? Okay, der Text stammt aus der Bergpredigt und die Bergpredigt legt nahe, dass diese Predigt gehalten worden ist in den Hügeln Galiläas rundherum um den See Genezareth. Und im See Genezareth wurde gefischt, klar, ich meine Petrus, ne, und all seine Kumpels und so. Und diese Fische haben sie halt rund um den See verkauft. Aber das ist nicht sehr sinnvoll, weil die können ja alle fischen rund um den See. Das heißt, hey, willst du einen Fisch kaufen? Nö, hab schon selber gefangen. Also das bringt nichts. Das heißt, richtig Geld können die eigentlich nur mit den Fischen machen, wenn sie sie ein bisschen exportieren. Nun, wisst ihr selber, Fisch stinkt schnell, besonders bei diesem warmen Wetter. Eis und Kühlkette gab es damals nicht. Die einzige Möglichkeit, den Fisch haltbarer zu machen, dass man den noch ein bisschen transportieren kann, war, den einzusalzen. Dann wurde er haltbar und dann konnte man den zum Beispiel Richtung Jerusalem transportieren, dort verkaufen. Ja, und die da oben, die freuten sich über Fisch, da war das was Besonderes, weil die hatten keinen See, wo sie fischen konnten. So, jetzt ist es aber so, dass ja wie bei jeder anderen Firma auch es darum geht, Kosten zu reduzieren. Und eine Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren, ist sozusagen die Rohstoffe möglichst billig einzukaufen. Und Salz als Rohstoff war in der damaligen Zeit sehr, sehr, sehr teuer. Und deswegen haben die Fischer vom See Genezareth ihr Salz vom Toten Meer her bezogen. Das war die einfachste Route, weil vom Toten Meer her musst du nur durch den Jordangraben durch bis zum See Genezareth. Alles andere ist fummelig, weil der See Genezareth ja einiges unter dem Meeresspiegel ist. Du das Gebirge rüber musst, um an das Mittelmeer zu kommen, um von dort Salz zu kriegen. Langer, anstrengender Weg, von daher vom Toten Meer hoch, diese Jordansenke hoch bis zum See Genezareth. Viel, viel einfacher, viel, viel billiger. Und so haben die Leute am See Genezareth ihre Fische gesalzen und haltbar gemacht mit dem Salz vom Toten Meer. Das Salz vom Toten Meer ist aber nicht ein Salz, wie wir es finden in all den Weltmeeren, die wir haben, sondern das Salz vom Toten Meer hat nur ein Drittel Natriumchloridanteil. Der andere Anteil sind andere Salze. Deswegen ist das Salz vom Toten Meer auch so kostbar für Menschen, die Probleme mit der Haut haben. Es gibt Leute, die kriegen Kuren dahin verschrieben oder du kannst totes Meersalz kaufen und kannst darin baden. Und das hat einen anderen Effekt, wie wenn du eine Tüte Speisesalz ins Badewanne reintust. Das wirkt gar nicht so. Und das liegt an dieser anderen, besonderen Kombination. Okay, wenn du jetzt dieses Salz nimmst, ist ein Drittel Natriumchlorid und das Natriumchlorid ist leichter wasserlöslich als die anderen Salze. Das heißt, wenn das feucht gelagert wird, dann verschwindet dir langsam mit der Zeit bei der Lagerung das Natriumchlorid und sickert weg mit der Feuchtigkeit. Und übrig bleibt nur das andere Salz, die schwerer löslichen Salze. Und die machen den Fisch nicht so haltbar und die schmecken schlecht. Das heißt, am See Genezareth, bei den Leuten, zu denen Jesus dort geredet hat, war es tatsächlich so, dass Salz seine Wirkung als Salz verlieren konnte. In den meisten Teilen der Rest der Welt macht das keinen Sinn, da verliert Salz nicht seine Wirkung. Aber am See Genezareth, für die Zuhörer, die Jesus vor Augen hat, macht das Sinn. Da gab es garantiert ein paar Fischer, die schon mal eine Ladung Fisch nach Jerusalem transportiert haben, wo der Fisch schlecht geworden ist, weil sie alles Salz angedreht gekriegt haben. Oder die Leute haben vielleicht selber schon mal einen Fisch gekauft, der eigentlich noch hätte frisch sein müssen, aber das Salz hat nichts mehr getaugt. Ja, und was machst du, wenn du einen ganzen Vorratsraum mit diesem alten Salz hast, was nicht mehr funktioniert? Du machst das wie das, was du mit allem Müll machst, den man damals in der Antike hatte. Man schmeißt ihn auf die Straße und die Leute latschen drüber. Okay, Anmerkung. Mein letzter Gedanke. Und zwar möchte ich noch einen Gedanken anfügen zu dem Besonderen von Licht. Und jetzt bräuchte ich deine Hilfe. Warum benutzt Jesus dieses Beispiel vom Licht? Ich meine, Licht gibt es überall in der Welt. Das heißt, alle Zuhörer werden wahrscheinlich den Effekt kennen, wenn man Licht hat oder nicht. Licht ist auch ein klassisches Beispiel für bestimmte Interpretationen. Man kann die Welt in hell und dunkel einteilen, in gut und böse. Das heißt also, wenn wir Licht hören, haben wir wahnsinnig viele Assoziationen, was das bedeuten kann. Also die Achse des Bösen ist bestimmt eine Straße, auf der es keine Straßenbeleuchtung gibt. Ne? Weil das ist garantiert Dunkelheit oder so. Ne? Während die Straßen, wo das Gute langläuft, da ist immer Helligkeit. Und jetzt möchte ich euch eine kleine Sache vorführen. Das ist kein Trick, weil das ist vollkommen alltäglich. Aber ich möchte euch das trotzdem zeigen. Und die beiden tragen das deswegen rein, wenn das schon vorher hier gestanden hätte, da hättet ihr die ganze Zeit gedacht, stellt ihr das hier so hin, bitte? Da hätten ihr die ganze Zeit wahrscheinlich gedacht, hä, was sollen diese ganzen Kerzen da? Okay, super, vielen Dank euch. Okay, Jesus ist das Licht der Welt. Ich meine, das ist bestimmt eine Kerze auf dem Altar. Also man sollte eine Kerze auf dem Altar nehmen. So, und jetzt... Ich, Ralf Berger, der Pfarrer, ich bin natürlich gegen das Licht der Welt nur eine kleine Leuchte. Ich entzünde also mein Licht am Licht des Herrn. Das war jetzt schön ausgedrückt, ne? Ah, ja, man muss schon ein bisschen aufpassen, ne? Mit elektrischem Licht ist es nicht so, aber zur Zeit Jesu gab es kein elektrisches Licht, sondern da gab es ja auch eigentlich nicht Kerzenlicht, weil Wachs ist zu teuer, sondern man hat in der Hauptsache Öllampen gehabt. Oder so halbfettiges Zeug. Okay, so, jetzt ist es als mein Pfarrer natürlich total die Aufgabe, das Licht weiterzugeben. Und hier sind viele kleine Leuchten. So, da brennt das erste Licht. Manchmal ist das gar nicht so leicht. Ja, aber es fängt an zu leuchten. Okay. Ich habe mir jetzt vorgenommen, all diese Kerzen anzumachen. Ich glaube, wir überziehen heute. Aber warum muss ich das alleine machen? Eigentlich könnte mir ja jemand helfen und mit Kerzen anmachen. Ja, das stimmt. Das ist meine Ausbildung, die mich dazu gebracht hat. Okay. Ja? Ja, ich mache auch weiter meinen Job. Nee, es ist nicht so, dass ich das alles auf die Ehrenamtlichen abwälze. Okay. Aber das wird zu zweit immer noch lange dauern. Ja, Vorsicht mit Schals. Also nicht mit dem Typen Schals, sondern mit dem Kleidungsstück. Ah. Okay. Gibt es vielleicht noch ein paar, die mithelfen könnten? Das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen... Gibt es schon hier ein paar, die Kontakt mit dem Licht hatten und die wieder ausgegangen sind? Die sind schwieriger dann wieder anzumachen. Ja. Yeah. Es kann auch mal sein, dass eine ausgeht. Das stimmt, das stimmt. Diese Kerze ist noch genauso hell wie vorher. Die Tatsache, dass ich mit dieser Kerze das Licht weitergegeben habe an 1, 2, 3 andere Kerzen, hat nicht bewirkt, dass diese Kerze dunkler wird, sondern diese Kerze ist noch genauso hell wie vorher. Wenn ihr jetzt aufstehen würdet, was wir jetzt nicht unbedingt machen wollen, und euch die Kerzen anguckt, die da brennen, man kann nicht erkennen, welche Kerzen ich angesteckt habe und welche Kerzen die anderen angesteckt haben. Die sind nicht heller, weil irgendjemand anders das gemacht hat, sondern die Helligkeit dieser Kerzen hängt von den Kerzen selbst ab, aber nicht von dem, der das Licht weitergegeben hat. Und wenn aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal mein Licht nicht mehr leuchtet, ist auch das irrelevant für die anderen Kerzen. Sie brennen trotzdem weiter, jede für sich. Und das steckt in diesem Bild von dem Licht der Welt, was Jesus sagt, mit den Kerzen. Wenn du dieses Licht der Welt, dein Licht abgibst an andere, wird dein Licht nicht dunkler, sondern andere fangen an zu leuchten und die Gesamtsumme der Helligkeit wird mehr. So viele Dinge des Lebens, wenn wir sie mit anderen teilen, werden weniger. Und wir können vielleicht auch sogar berechtigterweise Angst haben, dass wenn wir geteilt haben, dass wir vielleicht nicht mehr genug für uns selber haben. Licht der Welt zu sein bei Jesus und dieses Licht weiterzugeben, bedeutet nicht, irgendwann habe ich nicht mehr genug für mich selbst, sondern bedeutet, die Helligkeit zu vermehren und trotzdem noch genauso viel zu haben wie vorher. Das ist meiner Meinung nach eine Möglichkeit zu sehen, warum Jesus dieses Bild vom Licht der Welt genommen hat. Wenn ihr also überlegt, was bedeutet es für mich, Licht der Welt zu sein, könnte es sein, dass es mich überfordert? Kann ich das vielleicht überhaupt gut machen? Sollten das nicht irgendwelche Profis machen mit einer schickeren Kerze oder so? Die Lampen leuchten so oder so, egal wer sie angesteckt hat, egal mit welcher Kerze sie angesteckt hat. Jede von diesen Kerzen brennt so, wie ihr docht, wie ihre Situation es macht. Es hat nichts zu tun mit dem, der das Licht angesteckt hat. Wir sind das Licht der Welt und können langsam, nach und nach, immer mehr diese Welt erleuchten. Und wenn wir es nicht nur einen machen lassen und zuschauen dabei, sondern wenn wir das alle machen, dann kann das eine Wirkung haben. Jedes dieser Teelichter ist nur ein ganz, ganz kleines Licht. Aber diese ganzen Teelichter zusammen haben eine Wirkung. Wenn wir jetzt Rollos hätten oder eine Sonnenfinsternis zur Verfügung, könnte man das sehen. War zu teuer, haben wir jetzt nicht gemacht. Okay? Und jetzt singen wir das Lied, was ich gar nicht aussprechen kann. Jesus le... Bitte? Jesus le Christ. Ja, ich hatte in Franz... Ja, egal.